20 Jahre Poetry Slam, Lesebühne und jetzt ist er bei uns. Die Rede ist von Marco Jonas Jahn. Wir haben darüber gesprochen, über die speziellen Anforderungen beim Poetry Slam.
Ja, und natürlich wollte ich auch genau wissen, wie kommt es eigentlich, dass Poetry Slam immer so gut besucht ist und Lesung manchmal etwas Schwierigkeiten hat, Publikum zu finden? Wie sieht es da mit dem Image aus? Was können wir machen, um mehr zu lesen? Hört auf jeden Fall rein.
Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
Das ist Folge 322 von Die Zwei von der Talkstelle, dem Podcast übers Schreiben und Veröffentlichen im Verlag und im Self-Publishing. Wie immer mir gegenüber Vera Nentwich. Ich bin wie immer Tamara Leonhardt. Nicht ganz immer, aber meistens. Hallo.
Okay, wer bist du sonst?
Na, ein oder zweimal wurde ich ja schon ersetzt von Karin Müller, Annette Strohmeier. Noch irgendjemand? Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher.
Ja, das stimmt.
Ja? Ich habe wechselnde Persönlichkeiten. Das aber meistens bin ich's.
Meistens bist du es, ja. Schön, dass du es heute auch wieder bist. Und ja, wie ist es denn dann so in dir drin?
So wirr, wie sich's anhört.
Ja, wir haben wieder den gewohnt professionellen Start.
Ja. Ja. Nee, es hat sich nicht so viel geändert seit dem letzten Mal. Ich habe mehrere Tage und Nächte bis 4 Uhr früh durchgearbeitet und bin sehr beschäftigt und ja, dementsprechend manchmal ein bisschen durcheinander.
Ich gehe mal davon aus, nicht beschäftigt mit Buchschreiben, sondern mit...
Mit Buchveröffentlichen.
Mit Jobs für Geld, ne? Wahrscheinlich.
Ja, idealerweise ist Buchschreiben auch für Geld, aber...
Aber das ist ja ein bisschen indirekter.
Ja, mit anderen Büchern als mein.
Ja, genau, okay. Ja, also du kannst mich jetzt hier noch mal einmal kurz anschauen, weil ich stehe kurz davor, weltberühmt zu werden.
Aha. Ja? Und dann darf ich dich nicht mehr anschauen.
Doch, aber dann siehst du mich nicht mehr, dann bin ich ja nur noch auf Welttournee oder so.
Verstehe.
Ja, weil am Samstagmorgen, ne, so weißt du ja, so mein Morgenritual und dann Latte Macchiato und dann mal so aufs Tablet gucken, da hatte ich eine Mail vom WDR, die mich eingeladen haben, ja, in einen Podcast mit Christine Westermann.
Wow. Bin ich beeindruckt.
Weil sie mein Buch Frau Appeldorn nicht so, die war so toll fanden.
Ehrlich, wie toll.
Ja, ne? So, ich habe natürlich auch direkt begeistert geantwortet. Und als ich die Antwort abgeschickt habe, habe ich das Mail mir nochmal genauer angeguckt.
Oh nein, sag nicht, das war ein Betrug.
Also ich sag mal so, es waren ein paar Sachen da, die mich, also dass das von einer AOL-E-Mail-Adresse kam und nicht von einer WDR-Adresse.
Das kann schon mal passieren.
Das passiert schon mal, hatte ich auch schon mal anders, weil so die Journalisten ja oft Freiberufler sind und dann mit ihren eigenen Adressen. In der Signatur war eine Webadresse angegeben, allerdings über Bitly verkürzt. Also Bitly ist ja so eine Webseite. So, und als ich da draufklickte, kam auch direkt eine Sicherheitswarnung meines Virenscanners.
Oh Mann.
Ne? So, da habe ich gedacht, das ist aber schon sehr unprofessionell. Und dann habe ich mal die Redakteure, die mich angeschrieben hat, da recherchiert, bin dann auf ihre Webseite gestoßen. Bei der gab es allerdings auch eine Sicherheitsmeldung, weil das SSL-Zertifikat abgelaufen ist.
Was allerdings auch öfter mal bei Leuten
schon mal passiert, die so nicht so tagtäglich sich drum kümmern.
Ja.
So, das hat mich natürlich jetzt sehr zweifeln lassen. Und dann habe ich aber gedacht, in der Zeit kam dann auch schon eine Antwort, ne, dass man sich freuen würde, dass ich dabei sind. Und ich hatte gefragt, ob die vor Ort aufnehmen oder online. Nein, sie würden online. Und ich sollte doch mal Terminmöglichkeiten schicken. Das habe ich dann auch gemacht. Und habe aber parallel das Mail an die Redaktion vom WDR, die ich in der Zwischenzeit rausgefunden hatte, weitergeleitet und mal angefragt, ob das echt ist. Und ja, und dann kam auch dann in der Zwischenzeit wieder eine Antwort, ne? Und da habe ich dann wieder zurückgeschrieben, habe aber geschrieben, dass irgendwie das komisch ist, diese Anfrage, habe meine verschiedenen Sachen da reingeschrieben. und habe auch geschrieben, dass ich das an die Redaktion angefragt habe. Daraufhin kam die Antwort, ja, danke, dass ich das so offen ansprechen würde und man würde jetzt die Klärung abwarten. Das fand ich schon merkwürdige Reaktion, ne? So, ein bisschen später kam dann die Antwort von der Redaktion, das ist ein Fake.
Ach, ne? Mensch.
Aber gestern, einen Tag später, kam dann eine Nachfrage von diesem Faker, wahrscheinlich so ohne KI, ob ich denn alles geklärt hätte.
Mhm.
Dann habe ich dann zurückgeschrieben, ja, ich habe es geklärt, das ist ein Fake. Seitdem habe ich auch nichts mehr gehört. Ja, also.
Oh Vera, ich habe mich jetzt wirklich aufrichtig gefreut.
Oh ja, ne? Ich hatte mich kurzzeitig auch gefreut.
Oh Mann.
Und ich habe dann in der Zwischenzeit auch geguckt, weil die hatten für den Podcast 2 Seiten vom WDR5, wo die Christine Westermann mit der Mona Ahmed-Dingsbums, die mich angeblich angeschrieben hat, da habe ich mir auch angehört und die haben gar keine Gäste. Die reden immer nur selbst über die Bücher.
Ach, verdammt.
Ja, ja, also von daher war das nur ein kurzer Moment des geführten Ruhms. Und der ist schon wieder vorbei.
Okay, dann bleibt mir ja dein lieblicher Anblick wenigstens
genau,
erhalten.
Genau, ich bleib jetzt noch was hier, musst du jetzt durch.
Mensch, jetzt hast du aber hier richtig einen auf 1. April gemacht.
Ja, so ist es mir ja auch gegangen. Wobei ich mich die ganze Zeit frage, was wollen diese? Also ich vermute mal, das ist wirklich so ein KI-Agent, der da antwortet.
Ja, vielleicht irgendwann dann so, dass jetzt ein paar Unkosten halt vorab gedeckt werden müssen oder so. Also ich habe auch schon so.
Irgendwie melde dich hier an, für dass wir die Aufnahmen machen und dann musst du irgendwelche Privatdaten abgeben.
Ja, irgend sowas. Also ich habe auch schon ein Schreiben von irgendwelchen angeblichen Redakteurinnen bekommen, die mein Buch so toll fanden. Und da war aber allein schon, was die halt über das Buch geschrieben haben, so allgemein, dass ich da gar nicht groß reagiert habe. Aber ja, was da am Ende bei rauskommt, keine Ahnung.
Ja, habe ich mehrere pro Woche von irgendwelchen Buchzirkeln. Interessanterweise sind das dann immer US-amerikanische Adressen, wo ich mir denke, die würden meine Bücher gar nicht verstehen. Ne? So. Was ich in letzter Zeit auch hatte, ist, dass ich plötzlich so ein Mail bekomme, gestern haben sich 10 Leute für dein Newsletter angemeldet. Mhm. Ne? So, dann denke ich, wow, was ist denn da los? Ne?
Ja, und klickst dann.
Dann gucke ich da drauf.
Oder bist versucht zu klicken.
Nee, dann sehe ich ja die E-Mail-Adressen. Und das sind alles irgendwelche amerikanischen Firmendomains. Ich habe da mal so einige andere, komme ich bei irgendwelchen Anwaltskanzleien in Kansas City oder sonst wo aus. Und dann denke ich, wieso abonnieren die meinen Newsletter?
Okay.
Also wahrscheinlich irgendein Spammer. So, wobei ich ja Double Opt-in habe. Das heißt, die müssen ja schon so schlau sein, dass sie auch die Nachfrage noch
bestätigen.
Ja,
das wird die KI ja wohl inzwischen auch hinkriegen, wenn ihren Gefängnissen ausbrechen kann da.
Ja, aber wenn doch das E-Mail von irgendeiner Domain kommt, die faken, dann kommt ja meine Antwort auch an diese Domain. Wie kommen die da dran? Und dann frage ich mich, was soll das? Dann kriegen die jetzt meinen Newsletter, den sie nicht verstehen.
Ne? Informationen sammeln, um dich dann gezielt anzuschreiben.
Ja, das ist aber sehr aufwendig. Da braucht man nur googeln. Aber
keine Ahnung.
Ja, also manche Sachen verstehe ich nicht. Gut, ich habe jetzt man kann ja so bei Mailchimp, dann hatte ich noch ein paar Sachen, hatte ich kein Recapture eingeschaltet. Jetzt scheint es aufgehört zu haben, der Schwung. Ja.
Ja, aber ich glaube jetzt gerade so mit, wo die Leute langsam verstehen, was sie mit KI so alles machen können, da wird das jetzt wieder arg zunehmen mit diesen ganzen Fraud-Mails. Also ich bekomme auch, weil meine Website bei Jonos ist, bekomme ich an sämtliche E-Mail-Adressen, die ich da habe, am Tag mindestens 2 bis 3 Mails von, in Anführungszeichen, Jonos. Ich soll mir die neue Rechnung runterladen, ich muss mich sofort einloggen, sonst wird meine Website gelöscht und schlag mich tot. Ich meine, also ich falle nicht wirklich drauf rein, weil wenn ich mir die Rechnung runterlade, dann logge ich mich einfach direkt ein und sonst brauche ich da nichts. Aber es nervt. Mhm. Es nervt so sehr.
Ja, ja. Ja, also das ist wirklich nervig. Naja, vielleicht haben wir jetzt mal irgendwann, haben wir dann die KI, die dann die KI abwehrt. Ne, wie ich also
ja
schon gesagt
irgendwann
hab,
unterhalten sich im Internet sowieso nur noch KIs
nur noch die
miteinander.
KIs, genau, ja, ja. Wobei habe ich schon erwähnt, arbeite relativ intensiv damit und habe jetzt so ein neues Language-Modell von Claude ausprobiert, Opus 5. Und da muss ich sagen, das ist echt genial. Vor allen Dingen ist es nicht mehr so nett.
Okay.
Das sagt einem klar, das kannst du machen, aber dann wird es scheiße. Also nicht ganz so in diesen Worten, aber ne, so während die andere sagt, ja, ich guck mal. Nö, ach, das würde ich aber jetzt lassen. Das ist jetzt blöd.
Na gut, das konntest du ja von Anfang an in den Einstellungen so.
Ja, habe ich jetzt nicht, aber die ist auch, und die muss ich sagen, also die nutzt zwar, verbraucht zwar schneller das Nutzungslimit, aber dafür ist auch viel, viel effektiver in der Analyse. Ich habe das gerade am Wochenende gebraucht, weil ich war so ein bisschen hingig in meinem aktuellen Schreibprojekt. Ich hatte so das Gefühl, ich habe mich so mit meinen verdächtigen Fäden völlig verwirrt. Ne, und war irgendwie, kam nicht so richtig raus. Und dann habe ich jetzt das ganze Wochenende daran gearbeitet, um das mal zu sortieren und zu sehen, wo habe ich denn da jetzt Fehler und wo müsste ich jetzt dran drehen, damit das richtig läuft. Und da muss ich sagen, da hat die KI mir schon sehr geholfen, diese Dinge auseinanderzuhalten. Und jetzt habe ich es, glaube ich, und heute Morgen habe ich auch schon fleißig wieder geschrieben, jetzt fühlt es sich gerade gut an. Mal sehen, wie lange.
Strück die Däumchen.
Ja, ne? Ja, mittlerweile habe ich das Buch ja auch schon, also den zweiten Band von Weber und Wozniak, ja auch schon zur Vorbestellung eingestellt. Und ja, es läuft alles seinen Gang, ne?
Prima.
Ja.
Ja, sonst habe ich auch tatsächlich gerade, glaube ich, nichts. Oder ich hätte es vergessen, was ich noch beitragen sollte.
Nö, wir können ja dann einfach mal zu unserem heutigen Gast überleiten. Wir kommen ja jetzt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, haben wir so eine solche Richtung, hatten wir schon mal Poetry Slam als Thema oder jemanden, nicht. So einen richtigen Slammer, ne, hatten wir noch nicht, ne? Das ist dann heute Premiere, immerhin in Folge 322, dass wir noch was Neues machen können. Ja. Unser heutiger Gast bezeichnete sich nämlich selbst als Bühnenpoet, er ist freier Autor, nebenbei auch noch gerade Grundschullehrer, aber das lassen wir heute mal außen vor. Wir haben ihn kennengelernt bei einem Treff des Literaturhauses Niederrhein und haben gehört, dass er auch viele Events organisiert hat und viele Jahre mit Partnern zusammen Poetry Slam gemacht hat. Und all das hat uns doch sehr interessiert und wir freuen uns sehr, dass er unsere Einladung eingenommen hat und heute hier ist. Die Rede ist von Marco Jonas Jahn. Hallo Marco.
Ja, hi zusammen.
Hallo.
Jetzt müssen wir mal so ein bisschen sortieren, weil ich habe mich natürlich so ein bisschen durch dein Schaffen gewühlt. Und wie kommt das, dass man Bühnenpoet wird?
Also ich bin ja im Prinzip so mit dieser Poetry Slam Welle so ein bisschen reingekommen in den Kulturbetrieb. Also habe natürlich auch vorher schon geschrieben, nur dann wurde Slam halt immer populärer. Und ja, und dann ist Bühnenpoet halt so eine Bezeichnung, die ja sehr schwammig ist. Eigentlich heißt es ja nur, dass man die Texte halt schreibt, um sie auf einer Bühne auch vorzutragen und natürlich auch ein bisschen Wert auf die Performance legt, also aufs Publikum.
Wie muss ich mir denn so eine Performance vorstellen? Was sind dann so für Aspekte, die du bei den Texten oder bei der Konzeption überlegst?
Boah, also was ich jetzt schon sehr lange nicht mehr mache, dass ich halt speziell für zum Beispiel einen Poetry Slam schreibe, wo man ja dann vielleicht 6 Minuten Zeit hat, dann muss man ja in erster Linie schauen, dass man halt auch in diesen 6 Minuten den Text fertig kriegt. Da gucke ich halt dann eher
auf die Länge. Hat man 6 Minuten, um den Text zu schreiben oder um ihn aufzusagen?
Nein. Also es gibt lustige Formate, da gibt's auch live, also Action Writing auf der Bühne, aber das ist nicht die Regel. Nein, man hat man darf so viel Tage, Wochen und Monate an einem Text feilen, wie man möchte.
Okay.
Und hat dann, das ist ganz unterschiedlich, hat dann zwischen 5 und 10 Minuten Zeit, je nachdem. Es gibt ja da keinen Dachverband oder so, der da eine Regel, eine übergeordnete festlegt. Ja, und dann guckt man halt, dass man das Publikum, da muss man ja nur sehr wenig Zeit, man muss das sehr schnell fesseln, sehr schnell in den Text mit reinnehmen und ja, eben möglichst gut vortragen. Das kann ja auch einfach, also man achtet halt viel mehr darauf, dass halt ein Text nicht holpert beim Vorlesen, weil das Vorlesen so wichtig ist und nimmt dann eher nochmal einen Nebensatz raus vielleicht. Oder bei Gedichten versucht man natürlich im Idealfall die Sachen frei vorzutragen, weil man dann viel mehr Möglichkeiten hat, mit Mimik und Gestik zu arbeiten.
Jetzt vielleicht einmal kurz für die, die den Begriff vielleicht nur mal so am Rande gehört haben. Kannst du mal kurz abreißen, was macht einen Text zum Slam-Text? Also was braucht es tatsächlich?
Ja, also ein Slam-Text, also erstmal natürlich die Länge oder die Kürze halt. Und die, dass es halt sehr direkt ist, also sehr unmittelbar ist, weil er ist halt für das Publikum geschrieben oder dafür, dass Publikum unmittelbar zuhört und nicht zu Hause sitzend einen Text liest, sondern den hört. Und ja, der muss halt auf jeden Fall unterhaltsam sein oder jemanden komplett abholen, so, also wo es Identifikationspotenzial haben, aber es gibt da, also wenn es da eine Blaupause für gäbe, dann hätte ich mehrfach den Titel geholt, aber natürlich nicht. Und jeder hat da so ein bisschen seinen Style. Es gibt natürlich so klassische Sachen, die immer wiederkehren, aber ja, also ich glaube, also er muss halt gut zum Vortragen gemacht sein, der Text.
So. Also es muss auch nicht immer ein Gedicht sein, weil jetzt das Wort Poetry drin ist.
Nee,
sondern es kann auch einfach eine Erzählung sein. Ich glaube auch viele Stand-Up-Comedians kommen aus dem Bereich, oder?
Oh ja, total. Also Poetry Slam war halt voll die Kaderschmiede für viel Comedy- und Kabarett-Sachen, die danach so kamen. Und ja, also es kommt ja ursprünglich aus Amerika und da gab es halt tatsächlich, ist die Regel so meistens 3 Minuten und da ist es dann auch wirklich meistens Lyrik. Und in Deutschland ist es halt frei. Also es gibt halt Gedicht, es gibt halt Storytelling einfach und dann gibt's vielleicht sowas, das würde ich mal so ein bisschen als Slam-Prosa nennen, das kann halt geschrieben sein wie, das hat dann eher so essayistische Züge oder Aufzählungstexte oder so, das ist dann schon, also das sind dann schon auch Texte, die vielleicht gelesen gar nicht mal so gut funktionieren würden, sondern dann sehr speziell sind.
Und was macht jetzt denn also den Reiz aus? Also ich kann mir vorstellen, natürlich Bühne, Publikum ist ein Reiz an sich. Ich meine, das kennen sowohl Tamara als auch ich. Aber was macht den Reiz aus, jetzt speziell solches Poetry Slam zu machen?
Okay, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich halt ja irgendwann diesen Reiz nicht mehr verspürt habe und mich dann rausgezogen habe.
Aber da müsstest du ja genau definieren können,
aber
was es
ja, war. Ja, ne? Auf jeden Fall. Nein, es ist natürlich total, man wird ja bewertet. So. Das heißt, man wird zum einen bewertet durch das Publikum, durch die Reaktion des Publikums. Also das ist ein wahnsinniger Reiz, ein unmittelbares Feedback zu bekommen. Und das andere ist halt eben, dass man dann auch noch von einer Jury aus dem Publikum oder sei es Applausabstimmung oder gibt ja mehrere Modelle, dann halt eine Bewertung bekommt und dann halt auch ja tatsächlich an so einem Abend dann eine Runde weiterkommt oder gewinnt oder so. Das ist natürlich schon aufregend und man kann halt sehr viel ausprobieren. Also es gibt jetzt so keine Regel, die halt die Texte einschränkt. Also man darf jetzt keine Hilfsmittel benutzen und sowas oder sich verkleiden oder was auch immer. Darf nicht singen oder so, sondern es ist wirklich halt nur Text und Mikro. Und ja, das ist schon sehr reizvoll und man kann halt sehr viel Sachen ausprobieren. Und gerade wenn man neue Texte hat und gar nicht genau weiß, so also man kann theoretisch auch hingehen aus einem längeren Text einen Auszug lesen oder sowas. Ne? Es kommt immer darauf an, ob man jetzt es darauf auslegt, halt einen Slam erfolgreich zu bestreiten, ob es einem wichtig ist, dass man gewinnt oder ob man einfach ja das halt genießt und ausprobiert. Das.
Aber also wo Gewinner sind, sind ja aber auch Verlierer und womöglich Leute, wo gar keiner klatscht. Hattest du schon solche Enttäuschungen da? Oder war es gar keine?
Bestimmt, klar. Also natürlich, ich hatte mal ein sehr politisches Gedicht und das kam halt überhaupt nicht an. Und ich fand es selbst halt, das ist immer so schwierig, ich fand es halt selbst mega gut und dann ist es voll abgekackt. Und das ist ganz normal und ich glaube halt auch, dass das halt auch wichtig ist, und dass man das halt einordnen kann. Und vielleicht auch zu dem Hintergrund auch eures Wirkens hier im Rahmen dieses Podcasts zu kommen, das ist, glaube ich, echt eine super Sache, das auszuprobieren. Ja. Und es kostet, weil es halt, selbst wenn man komplett verkackt, das ist, es kostet halt auch echt Überwindung, sich da hinzustellen. Und ich muss ja auch ein bisschen eingestehen, dass ich irgendwann gedacht habe, boah, jetzt bist du echt zu alt für den Scheiß, weil Publikum ist schon, das ist schon ein sehr junges Publikum. Mhm. Und die Texte, die halt gut funktionieren, sind halt auch sehr junge Texte. Und irgendwann, man will ja dann nicht jetzt so irgendwie der Onkel sein, der da irgendwie Geschichten aus seinem Leben vorliest. Und ja, genau.
Aber ja, so gefühlt würde ich es wahrscheinlich so ein bisschen in der Studierendenszene ansiedeln.
Ja, definitiv ist halt, das liegt da. Also die größten Slams, die sind natürlich immer in den Städten, in denen auch Unis sind. Mhm. Und natürlich sind da super viele Leute aus der Studierendenschaft da. Genau, aber es wird halt eben, es darf jeder hingehen. Also es ist halt, die Grundidee ist ja, dass es eine offene Bühne ist. Mittlerweile sind halt sehr viele Einladungsslams auch und einfach um eine Qualitätssicherung zu haben, laden dann die MCs halt, die Veranstalter halt vorher halt immer ein paar Leute ein, von denen sie wissen, dass es gut ist, und dann nimmt man noch jemand von der offenen auf die offene Liste. Das ist ganz unterschiedlich. Also da kann man jetzt, also ich könnte jetzt alles erzählen und alles wäre richtig und falsch, weil jeder Slam das eben anders macht. Also ich habe halt eben hier in Gladbach sehr lange, also echt lang, 20 Jahre lang einen Slam gemacht und hatte aber auch dann mal einen in Mülheim gemacht und in Oberhausen lange, und genau, und alle Slams waren komplett anders, auch vom Abstimmungsprozedere und so. Und aber es hat sich schon ein bisschen, also auch verändert. Es wurde in den Anfangszeiten in Deutschland hat sehr viel mehr, glaube ich, experimentiert auch. Also da hat man echt auch richtig schräge Leute auf der Bühne gehabt, die komplett schräges Zeug gemacht haben, einfach nur, um es zu machen, und denen es halt überhaupt nicht wichtig war, irgendwie hohe Bewertungen zu bekommen. Und das war schon auch sehr spannend. Und wenn man halt sehr lange, also so nach 20 Jahren, also irgendwann hat man dann so den Eindruck, ja, irgendwie hat man dann doch alles schon mal gehört, ne, und dann viele Sachen, dann fängt man an zu vergleichen und denkt, ja, das war irgendwie schon mal besser gehört, also das ist ja auch nicht gut, aber ist auch nicht richtig, aber passiert dann von ganz allein. Aber es war cool, also es hat total Spaß gemacht, also moderieren hat mir auch immer mega viel Spaß gemacht und ja.
Ja, ich habe mich vor einiger Zeit ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, zum einen, weil in meinem nächsten Roman eine Poetry Slammerin auch eine Rolle spielen wird, und zum anderen, weil ich so den Eindruck habe, also ich habe es jetzt nie probiert, so einen Text zu schreiben, aber ich glaube, dass man da sicher viel lernen kann, und vielleicht mache ich es irgendwann mal, einfach was so auf den Punkt kommen, nicht lang drumherum labern, drumherum erklären, Bilder finden. Ich glaube, dass man da schon für seine schriftstellerische Arbeit eigentlich sich sehr gut trainieren kann, wenn man gezwungen wird, das, was man ausdrücken möchte, so kompakt und vielleicht auch ein bisschen bildhaft irgendwie darzustellen. Oder stelle ich mir das jetzt zu romantisiert vor?
Boah, schwierig. Ich glaube, da bringst du jetzt eine Tiefgründigkeit rein, die da so nicht... also ich glaube, das ist halt eben... Es gibt wahnsinnig gute Leute auf der Bühne. Es gibt wahnsinnig gute Leute, die auch richtig, richtig fantastische Texte schreiben. Also ganz, ganz viel. Ich glaube einfach, wenn du halt, keine Ahnung, aus dem Roman ist immer schwierig, glaube ich, was rauszunehmen. Selbst wenn du irgendwie, keine Ahnung, irgendwann irgendwie ein paar Gedichte oder so, sammel ein paar Gedichte zusammen, guck das, was vielleicht ein Oberbegriff wäre, und einfach mal ausprobieren. Man muss ja nicht direkt zu dem größten Slam gehen. Man sollte halt irgendwie gucken, dass man was so lokal am nächsten ist. Und ja, also dann einfach, um so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen. Also für die Veranstaltungen. Das ist ja der Reiz, den es auch fürs Publikum. Deswegen sind die ja in der Regel sehr gut besucht immer gewesen. Also gerade vor Corona hatten wir auch hier so einen Peak in Mönchengladbach, und danach hat man irgendwie wieder bei Null angefangen.
Ja, klar.
Ja, und dann ist das halt eben cool, weil es sowieso interaktiv ist, ne? Weil das Publikum darf auch reagieren direkt. Also sie müssen nicht leise sein, die dürfen auch Unmut äußern, dürfen auch zwischendurch applaudieren, dürfen halt Zwischenrufe machen. Das ist alles nicht verboten. Deswegen, das ist ganz spannend. Aber ja, also also es läuft halt immer noch sehr gut, glaube ich, Poetry Slam, aber ich bin da eigentlich jetzt tatsächlich auch ein bisschen weit weg von den ganz aktuellen Sachen. Also ich mache halt immer noch einmal im Jahr die lange WDR 5 Slam-Nacht in Oberhausen, machen wir die immer zusammen mit einem Kabarettkollegen Matthias Reuter, und das ist dann so eine, da trifft dann Slam so ein bisschen Kabarett und das ist dann auch kein Wettbewerb, und da merke ich schon immer, dass ich halt manchmal denke so, boah, dass mir immer die alten, in Anführungszeichen, Leute anfallen und ich immer so bei den aktuellen Leuten, die gerade gut drauf sind, in dem Bereich echt immer selbst nochmal überlegen muss oder halt dann jüngere KollegInnen fragen muss, hör mal, wer ist denn gerade, kannst du mir jemanden empfehlen und so, also da merke ich schon erstmal weit weg, aber aus dem Slam sind ja auch dann, also gerade auch aus diesem Dunstkreis sind ja auch viele Lesebühnen halt auch entstanden und das ist eigentlich ein ganz cooler Schritt, weil das dann halt eben für die Leute nicht so, also dieses, so ein bisschen weg von Wettbewerb, ein bisschen kuscheliger dann. Ja.
Aber das ist genau das Thema, auf das ich jetzt eigentlich gedanklich nochmal hinaus wollte, weil wenn man irgendwo eine Lesung bewirbt, dann ist es ja schon oft schwierig, Leute dahin zu bekommen, weil die sich vielleicht vorstellen, dass da jetzt jemand irgendwie 2 Stunden lang da vorne sitzt, Tisch und in sein Buch reinmurmelt. Und es ist, finde ich, sehr, sehr schwer, da irgendwie die Massen zu mobilisieren. Und du sagst zu den Poetry Slams, die sind eigentlich ganz gut besucht. Das heißt, wahrscheinlich haben wir hier ein Stück weit ein Imageproblem, weil ich weiß, sowohl bei Vera als auch bei mir ist halt eine Lesung sehr viel lebendiger, als was man sich unter so einer Lesung oft vorstellt. Und das wäre jetzt eigentlich so ein Thema, auf das ich gern mal hinaus wollen würde. Was kann man deiner Meinung nach tun, um dieses Format Lesung für die Leute attraktiver zu machen?
Ich glaube einfach, dass man halt guckt, was es vielleicht an vorhandenen Strukturen gibt oder Infrastruktur gibt in dem Bereich. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Krefeld bleiben, dann hätte man ja die Möglichkeit, sich auch halt an etwas, was schon da ist, so ein bisschen anzuhängen erstmal. Und das wäre vielleicht der erste Schritt, dass man halt so ein bisschen schon mal irgendwo gelesen hat, bevor man dann eine eigene Solo-Lesung hat oder sowas. Also es ist halt eben, ja klar, Lesung hat, glaube ich, nicht das Image, was, oder hat immer noch dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses
eher staubige.
Wasserglaslesung, ja.
Ich glaube, das kann man durch zum Beispiel einen etwas ausgefalleneren Ort vielleicht zum Beispiel, also wäre jetzt, finde ich, eine gute Idee, also vielleicht einen Ort zu wählen, der vielleicht auch ein bisschen untypisch ist. Man sollte auf jeden Fall vielleicht noch jemand anders oder irgendwas mit Musik dabei haben oder so. Und vielleicht das noch so ein bisschen wie so ein Vorprogramm oder so mit irgendwas, also vielleicht sogar inhaltlich aus dem Buch mit irgendwas anreichen. Also ich hatte mal eine Kollegin, die hat ein Buch über Parcours gehabt, das war ein Roman und da ging es sehr viel um Parcours und da hat sie halt zum Beispiel gelesen und im Vorfeld haben ein paar Jugendliche haben echt so Parcours-Moves gemacht und das war, glaube ich, ganz, ganz cool. Also gibt's halt Möglichkeiten, aber dieses, also letztendlich, klar, Social Media ist wahnsinnig wichtig geworden dafür, wobei ich immer denke, so, boah, wenn ich jetzt genau gucke auf die Veranstaltung, die ich so gemacht habe, dann erreiche ich mit Social Media, glaube ich, so 10% der Leute, wenn es hochkommt, also gar nicht so viel. Ja, aber da, klar, da muss man viel machen und also auch da gibt's ja keine Blaupause für, aber ich glaube halt, ja, früh genug planen, viel werben, also immer so einen Grundstock an Leuten, die man kennt, halt auch da haben. Das ist dann auch für die Stimmung gut. Und ja, ich bin ja ein großer Fan davon, sich eigentlich auch zusammenzutun mit weiteren AutorInnen oder MusikerInnen. Also weil ich glaube, dass es eine gute Sache ist, wovon nämlich zum Beispiel der Slam sehr profitiert, ist, dass es natürlich sehr abwechslungsreich ist, weil man eben nach ein paar Minuten schon wieder einen Wechsel hat am Mikrofon. Mhm. Das geht natürlich nicht, wenn man sein Buch vorstellt, das verstehe ich ja auch, das soll auch nicht so sein, aber wenn man an so einem Abend einfach vielleicht zwei Lesende und jemanden hat, der Musik macht oder so, ist das schon, hat das schon, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Drive, auch in der Ankündigung vielleicht.
Ja. Also ich finde das, klar, das sind ja alles schon mal so Gedanken, aber ich habe jetzt gerade, wo du das Alter angesprochen hast, gedacht, vielleicht sollten wir zumindest meine Lesung nicht mehr Lesung nennen, das ist jetzt Senioren-Slam. Ne? So, oder Samara, du könntest ja meine Vorgruppe sein, oder?
Naja. So weit sind wir jetzt schon. Jetzt bin ich nur noch dein Support.
Nein, nicht nur noch. Das ist eine Ehre.
Liebe weltberühmte Vera.
Ja, ich habe auch ein paar Leute, wir hatten auch mal überlegt, ob wir irgendwann mal ein Ü50-Slam nochmal organisieren, einfach um nochmal die ganzen Leute von damals aus den Löchern zu scheuchen. Aber
es war eine. Ja, es ist ja auch immer so eine Sache. Also, klar, du hast ja jetzt auch wirklich, wie du sagst, ja schon 20 Jahre dann sowas, so Events organisiert. Ich gehe mal davon aus, dass das Ziel war, durchaus auch damit Geld zu verdienen oder zumindest es nicht drauf zu zahlen.
Also das ist halt unterschiedlich. Es gibt halt, ja, natürlich, also ich war halt das auch 15 Jahre selbstständig gemacht. Also war schon sehr wichtig, also hauptsächlich selbstständig, ausschließlich selbstständig, würde ich sagen. Und da war es schon wichtig, wobei es man immer unterscheiden muss, das, was in der eigenen Stadt ist, ist halt auch so ein bisschen dann Local Support, also dass man halt eben auch will, dass in der eigenen Stadt was passiert und dann, ja gut, wenn man dann danach halt noch eine Pizza essen kann und mit dem Taxi nach Hause fahren kann, dann reicht das manchmal einem schon, wenn es ein guter Abend war. Aber ja, klar, eigentlich schon, aber das ist natürlich schwierig. Also es gibt, also ich würde immer jetzt bei wenn wir jetzt auf die Lesebühne gehen, ist halt natürlich gut, wenn es was Regelmäßiges gibt dadurch und man dadurch halt auch schon als vortragender Mensch eben sich halt im Publikum erschlossen hat. Dann kann man halt dann die Sachen immer viel besser darüber auch nochmal direkt bewerben, klar. Aber bei Lesebühnen, wenn man in mehreren ist, also wir haben immer davon profitiert, jetzt zum Beispiel in Gladbach gibt es halt eben einen Fördertopf eben und da haben wir halt, hatten wir es immer so, dass wir die Menschen, die wir eingeladen haben, den konnten wir halt vorher eine feste Gage eben zusichern. Und der Rest war dann halt hat sich halt über den Hut, dann den guten alten Hut finanziert. Ja. Aber ja klar, das ist natürlich, ich sag das jetzt so leicht, einfach mal noch mit Musik und vielleicht noch jemand, klar, bei so einer Sache ist halt schwierig. Also entweder man hat einen sehr idealistischen Veranstalter oder ja, man zahlt drauf, genau.
Ja. Aber jetzt mal so dieser andere Blick, der mich interessiert. Du hast ja dann 20 Jahre lang auswählen müssen oder dürfen, wen du da auf die Bühne lässt. Was waren es für Faktoren, die dich überzeugt haben? Wie musste man sich bei dir präsentieren, damit du sagst, okay, dich lasse ich vielleicht mehr auf die Bühne?
Also die Grundidee, wenn du jetzt, du hast jetzt bist noch mal beim Slam, ne, eigentlich, oder?
Ja, also, ich versuche jetzt so ein bisschen die Brücke zu mir als Autorin und als Lesungssuchende zu machen. Ne?
Okay, also ich würde das nochmal unterteilen. Also zum einen, also Slam, die Grundidee beim Poetry Slam war es eigentlich, es ist so ein bisschen wie eigentlich ist es auch eine Art von Open Mic und deswegen sollte man immer die Bühne auch offen haben. Deswegen haben wir, außer wenn wir zu viele Menschen hatten, die an dem Abend auf die Bühne wollten, dann haben wir gesagt, jetzt geht nicht mehr, aber eigentlich jede, die möchte, kann ans Mikro. Okay. Das ist erstmal so ganz klar. Auch wir haben in Gladbach irgendwann dann angefangen, halt Leute natürlich einzuladen, weil halt auch diese spontanen oder die Leute, die Locals, die dann, das sind halt immer weniger geworden. Ja, also es ist halt, kann man sich nicht drauf verlassen und man will ja auch, muss ja auch genug Leute da haben. Und dann lädt man Leute ein, weil man die auf anderen Slams gesehen hat und man kennt, also das ist halt wirklich, es gibt immer den Begriff der Slammily. Da ist auch was dran. Also wenn man halt aktiv ist, dann kennt man super schnell halt einfach alle. Man sieht sich halt, also gerade NRW ist halt, sieht man sehr schnell alle, aber auch dann viele, die halt über die Bundesländergrenzen hinaus Bühnen bereisen. Und Genau, und bei Lesebühne ist es schon ein bisschen so was anderes, wobei da auch die Lesebühnen natürlich völlig unterschiedlich veranstaltet werden. Also wir hatten das jetzt so, wenn ich jetzt, also ich bleibe jetzt mal in Gladbach, also bei der Lesebühne in Gladbach hatten wir das so, dass wir zwei Stammautoren waren und wir haben dann immer einen Musiker eingeladen und eine Poetin oder umgekehrt. Also irgendwie, also das, wir haben halt immer versucht, halt dann zwei Menschen noch dazu zu holen und auf jeden Fall jemand mit Musik dabei. Und bei der Poetin haben wir halt immer darauf geachtet, dass man vielleicht jemanden nimmt, der halt noch gar nicht so viel Erfahrung hatte. Also einfach so ein bisschen auch Nachwuchserfahrung, aber auch einfach Leute, die wollten. Also deswegen, wenn ich jetzt ein Rat, klingt immer so onkelhaft wieder, aber also man soll, wenn man in der Nähe was hat, so eine Lesebühne hat, also dann sollte man auf jeden Fall einfach mal sich ins Publikum setzen und uns das angucken. Wenn einem das gefällt, geht man hinterher zu den Leuten, die das machen und sagt, hier, ich hätte auch mal voll Bock hier zu lesen, geht das? Und wir haben nie Nein gesagt, außer wenn wir irgendjemanden irgendwoher kannten und man uns gesagt hat, lass die
nicht. Lass
mal lieber.
Das jetzt, nein, aber so funktioniert das halt eben.
Ja.
Aber gut, also das funktioniert ja eben, wenn irgendwas in der Nähe ist, wo man sowieso auch mal hingehen kann und so.
Ja.
Ich bin jetzt im Moment am Schauen, eben auch außerhalb meiner Region lesen zu können. Und da kann ich natürlich nicht in sämtliche Städte irgendwie dauernd hinfahren und einfach mal mich auf gut Glück irgendwo reinsetzen, sondern muss dann aus Distanz quasi mich bewerben oder vorstellen. Was würdest du denn da raten? Also du hast jetzt eine Lesebühne und ich komme zu dir und sag, hier, ich mache Konzertlesungen, so und so sieht das aus. Wie sollte ich dich am besten ansprechen? Wie sollte ich mich am besten präsentieren, dass du sagst, ach, das klingt gut?
Also im Idealfall hättest du meine Telefonnummer oder zumindest eine E-Mail-Adresse und würde halt kurz genau das sagen, was du jetzt gesagt hast. Und vielleicht gibt's sogar noch irgendeinen Mitschnitt von irgendeiner anderen Lesung, dass man so ein bisschen so, ne, das merkt, was ihr vorhin gesagt habt, dass es nicht eben nicht eine klassische Lesung einfach nur ist, sondern dass halt schon auch mehr passiert als einfach nur Wort zum Ohr bringen. Und ja, und dann besteht die Möglichkeit natürlich. Aber ja, das ist natürlich wieder schwierig, weil Lesebühne ist ja, wie gesagt, es gibt nicht in jeder Stadt eine Lesebühne. Also es gibt auch ganz viele Leute, die jetzt aus dem Bereich, wenn die selbst Bücher promoten wollen, dann schreiben die halt die Lesebühnen an in der Republik, die sie kennen und sagen, hier, neues Buch, wann kann ich mal vorbeikommen? So, das ist aber dann natürlich, weil man sich halt eben kennt in dem in dieser Bubble eben. Und ich würde immer übers Kulturbüro gehen, weil im Idealfall, also wenn die ihren Job gut machen, dann wissen die, wer in der Stadt halt für Literaturevents eben, also wer da halt selbst das macht und wer halt auch eben immer Lust darauf hat, eben mit Leuten auch von außerhalb mal zu arbeiten. Also das ist immer ein guter,
die also haben man sucht sich die Stadt, sagt, ich möchte jetzt mal, was weiß ich, in Hanau und dann gucke ich da, wer macht Kulturbüro und hakt da mal nach.
Genau, so, ja. Dann würde ich, vielleicht haben die auch nur, sagen, die wissen wir nicht genau, aber wir haben einen Kontakt in die freie Szene und dann, genau, vernetzen die euch vielleicht. Also ganz.
Ist irgendwo im Web so eine Liste von Lesebühnen? Nee.
Das ist schade. Leider nicht. Ich habe auch tatsächlich das, was ich halt im Vorfeld dieses Gesprächs tatsächlich gemacht habe. Also ich habe mal überlegt, welche ich so kenne und also gerade jetzt auf NRW bezogen und habe dann gedacht, ich suche mal, was sagt die KI? Die KI hatte gar keine Ahnung. Nichts dazu sagen, gar nichts. Und da war ich halt auch ein bisschen überrascht. Das liegt natürlich daran, dass Lesebühnen auch oft häufig nicht ganz so regelmäßige Abstände haben. Ne? Das ist dann halt eben manchmal, oder manchmal werden die unterbrochen, dann werden die wieder aufgenommen oder sind nur sporadisch. Es gibt Lesebühnen, die, also in Berlin war ja so eine Hochphase, da haben dann wöchentlich eine Lesebühne gemacht, ne, mit der gleichen Besetzung. Das heißt, die hatten echt immer eine Woche Zeit, um einen neuen Text zu schreiben, was natürlich total krass ist. Und ja, dann gibt's monatlich, zweimonatlich, einmal im Quartal, die nur zweimal im Jahr stattfinden. Deswegen, das ist halt ganz, ganz unterschiedlich. Und da kann man sich dann halt nicht so, ja, so drauf einstellen, so richtig.
Wo ich mich ja frage, also ich meine, ich habe sowas natürlich schon häufiger mal so mitbekommen und dann gibt's auch irgendwelche Literaturtreffs, die dann so Lesebühnen machen oder sowas, wo man mal diese 6 Minuten dann was lesen kann. Jetzt ist es bei mir ja so, dass ich ja letztlich Bücher schreibe und wie du schon richtig sagst, aus dem Buch 6 Minuten rausnehmen, dass das trotzdem alleine funktioniert, ist extrem schwierig. Also bei den mörderischen Schwestern gibt es ja so ein Format, die Ladies Crime Nights, die funktionieren auch so, dass dann liest man 6 Minuten oder 7 und am Ende kommt ein Schuss und dann muss man aufhören. Und ich habe da 2-3 Mal mitgemacht. Ich suche dann immer aus meinem Buch irgendwie, dass ich dann an, bei dem Schuss möglichst an einer, da ist er jetzt tot oder so, ja?
Ja, ja.
So, was aber dann auch nicht immer unbedingt Punkt klappt. So, ich meine, es ist dann schon besser, wenn man einen Text genau dafür geschrieben hat. Aber mal abgesehen davon, dass so Kurztexte nicht mein Ding sind, ich will ja letztlich mein Buch verkaufen. Ne? So. Da finde ich immer, ist es schwierig, da so eine Schnittmenge bei Lesebühnen zu finden.
Ja, total. Also, du warst aber noch nicht fertig, ne? Du wolltest jetzt...
Nö.
Du wolltest dich jetzt noch eine Frage anschließen?
Ich hab schon das war jetzt einfach eine Meinungsäußerung und da du zugestimmt hattest, war ich jetzt eigentlich auch zufrieden.
Nee, das ist halt so, ja klar, also das ist halt eben, man kann halt da, wo man ansässig ist, funktioniert das, aber wenn man halt...
Auch da muss ich dich enttäuschen. Ich bin... In Krefeld gab es ja jetzt immer so alle 2 Jahre so ein Krimi-Festival da.
Ja.
Ne? So, und ich kenne die Veranstaltung persönlich, die ist bei den mörderischen Schwestern. Trotzdem hat die mich nie eingeladen, weil ich eben nicht im Verlag veröffentliche, ne? Sondern selbst mache.
Okay, ja. Ne?
Also da gibt es schon, oder es gibt ja andere Festivals, also ich habe das eine Zeit lang sehr intensiv versucht und bin eigentlich nie zum Zuge gekommen, obwohl ich. Mir denke, ich mache das wirklich gut. Ich habe auch ein Video und alles. Ne? Aber da gibt es so viel, die kennen, wie du sagst, man kennt sich und die sind dann in so einem speziellen Bereich, meistens so in so einer literarischeren Szene oder auf jeden Fall nicht unbedingt in der Self-Publishing-Szene. Und da ist man raus. Ne? Und, so. Und ja, ich hatte ja gehofft, dass du mir jetzt den Schlüssel zum Erfolg merkst. Ja,
ja, müsst ihr nächstes Mal einen sehr erfolgreichen Match in euren Podcast sein. Also, ja, also wie gesagt, ich habe dieses Lesebühnending, ich würde ja immer sagen, man sollte vielleicht versuchen, selbst was aufzuziehen oder so.
Ja.
Also irgendwie vielleicht halt mal überlegen, ob man in einer kleinen Location versucht, irgendwie was Regelmäßiges zu machen, wo man vielleicht auch erst zu zweit oder zu dritt weiß, das wird ist jetzt finanziell nicht möglich, aber wo vielleicht der Laden drauf Lust hat, der sagt so, okay, an dem Wochentag ist ja eigentlich nichts los, weniger kann hier nicht los sein, wenn ihr kommt, so nach dem Motto, ne? Und dann kann man halt vielleicht da schon mal so ein bisschen starten. Aber klar, natürlich, wenn der nicht vorhandene Verlag, der sonst vielleicht was gemacht hätte, wobei ich kenne etliche viele Leute, die halt trotz Verlag
der Verlag das tut, aber es gibt halt immer noch Kreise, für die irgendein Verlag und selbst wenn das ein ehemaliges Gartenbaucenter ist, immer noch seriöser wirkt als Self-Publishing. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, da wollte ich jetzt mal, du hast ja die Erfahrung gemacht, da wollte ich mal nachhaken. Du sagst ja, selbst was organisieren. Ich meine, da bist du bei mir richtig. Ich organisiere extrem gerne. Ich habe auch schon mal ein Event hier selbst organisiert. Ich hatte immerhin 110 Leute da. Bin sehr stolz drauf.
Das ist viel, ja.
Ne? Oder meine Buchstabpartys mache ich ja mehr oder weniger auch. So, dann ist aber die Frage, okay, dann investiere ich sehr viel Zeit, habe das finanzielle Risiko, ne? So gegebenenfalls. So, wenn ich, also jetzt eine Lesung zu organisieren, wo ich selbst nur lese, bei mir hier in der Gegend, da kommen dann immer nur die Freunde und Bekannte und die kommen auch nur einmal. Ne? So, also müsste dann schon so ein Programm mit anderen sein. Die Frage ist außerdem vielleicht dem tollen Event, was bringt mir das? Was hat es dir gebracht, 20 Jahre sowas zu organisieren?
Also, wie gesagt, das ist halt nochmal was unterschiedlich, also was anderes. Also Slam war halt eben tatsächlich Moderation und es war halt eben das, was in der Stadt passiert. Die Lesebühne war halt so noch viel mehr immer mein Baby und die ruht auch gerade nur, die wird auch irgendwann wieder reaktiviert.
Ich bewerbe mich jetzt schon mal.
Ja, ich leite euch auf jeden Fall ein, das ist doch gut. Aber es wird erst nächstes Jahr nach den Sommerferien sein, vorher glaube ich noch nicht. Genau, also was halt also tatsächlich ganz banal war eine Motivation, Lesebühnen ins Leben zu rufen, dass ich gezwungen war, immer was Neues zu schreiben. Also ich habe ja jedes Mal, die Texte waren ja jedes Mal komplett neu. Das heißt, man hat sich selbst da so ein bisschen unter Druck gesetzt, beziehungsweise nicht im negativen Sinne, sondern man wusste, man hat eine Plattform, wo
motiviert.
Man die direkt liest. Ja, das ist dann total motivierend und ja, und total spannend. Und man hat eben nicht wie beim Slam halt diese Zeitsache und wird halt eben oder wird bewertet oder so, sondern man kann halt eben auch einfach mal einen Text lesen, der eben 8, 10, 12 Minuten lang ist. Genau. Und eigentlich fand ich das auch immer gut, die Lesebühnen, weil ich wollte genau diesem Literaturveranstaltungsimage auch so ein bisschen entgegenwirken. Das waren halt ja die Sachen, die wir gemacht haben jetzt, ich habe das ja auch nie alleine gemacht, waren ja immer eher so ein bisschen wie Shows, ne? Also man hatte am Anfang so einen Jingle, es gab immer vielleicht so einen Einstieg, so was Kurzes zum Einstieg, es gab immer eine lange, ausführliche Beschreibung der Leute, die zu Gast waren. Es gab auf jeden Fall Musik, es gab Publikumsinteraktion. Also wir haben uns manchmal Hausaufgaben geben lassen vom Publikum. Manchmal haben wir aus einem Bündel schlechter Songtexte eingezogen und den vorgetragen. Also es war halt eben so ein bisschen mehr, ne? Aber man hat trotzdem immer die eigenen Sachen eben untergebracht. Aber das ist natürlich auch was, das ist natürlich gewachsen. Also genau wie der Slam, den ersten Slam, den ich in Gladbach moderiert habe. Ich glaube, da waren 12 Leute im Publikum und 3 auf der Bühne. Und wir waren schon zweit als Moderatoren. Also deswegen, das war halt schon sehr, ne? Also sowas muss halt eben dann, ja, sowas muss halt dann wachsen. Und man braucht halt eine gute Location, die halt mitspielt, ne? Die Lust darauf hat.
Ja, klar.
Ich hatte halt das Glück, in Oberhausen gibt's halt so ein kleines Programmkino, Zentrum Altenberg. Da hatten wir halt die Möglichkeit, uns sowohl mit dem Slam als auch dann mit so einer Art Lesebühne, so einer Art Literaturshow auszuleben. Und die haben das halt mitgetragen. Die haben gesagt, macht, ihr habt hier, ne? Und das ist halt, glaube ich, wichtig auch. Das muss
ja klar, also Location und so, klar. Aber nochmal so die Frage, was ist die Motivation? Was wäre jetzt aus meiner Sicht oder ja, oder kannst auch aus deiner Sicht sagen, was ist der Grund, warum man sich diese ganze Arbeit macht, nur um da mal überhaupt mal eine Chance zu haben, auch mal auf der Bühne zu stehen?
Ich bin halt ein Spaßmensch. Es macht halt wahnsinnig Spaß. Also es ist halt eben total cool. Man erliest sich ein Stammpublikum, es kommen immer mal Leute vorbei, dann kommt auch vielleicht sogar mal jemand von der Presse, also Vorankündigungen klappten immer ganz gut und ein, zweimal kam dann auch jemand vorbei und dann gab es sogar eine Rezension und so, das ist halt dann schön und man wird besser, also sowohl was das Schreiben angeht, also man schreibt halt mehr. Und je mehr man schreibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal was Gutes dabei ist. Und man wird im Vortrag, also klar, also Vortrag, also in dem Umgang mit dem Publikum, weil man muss ja auch jetzt, ich habe das nie gemacht mit dem Ziel, irgendwann das zu nutzen, um was zu verkaufen, aber es ist natürlich cool. Also es ist natürlich cool. Also wenn ich bin ja auch noch dabei, irgendwann was Größeres zu veröffentlichen und dann ist es halt natürlich geil, wenn man halt so ein paar Veranstaltungen hatte, bei denen man fest immer dabei war, weil man weiß, da fragen sich die Leute schon seit Jahren, wann kann man denn von dir mal was kaufen? Und ja, das ist natürlich auch ein schöner Nebeneffekt. Aber
ja, klar.
Im Idealfall alleine ist immer schwer. Also im Idealfall hat man noch ein, zwei Menschen, die eben genau das Gleiche, also das das gleiche Dilemma haben einfach und dann müsste man sich halt eben so zusammentun und ja, also
wie gesagt, wir haben schon mal diskutiert, Tamara.
Ich merke schon.
Aber ich sag mal, Tamara und ich haben ja schon mal diskutiert, ne, ob wir nicht die zwei von der Talkstelle auf Tour machen oder so. Aber spätestens, als ich anfing, ich wollte einen Tourbus haben, da hat sie dann. Also ich finde das schon sehr reizvoll und ich muss gestehen, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich auch ab und zu drüber nachdenke, es zu machen. Ne? So, wenn, insbesondere wenn ich jetzt andere so im Chor oder bei anderen Sachen beobachte, wie sie versuchen, Veranstaltungen zu organisieren und ich denke, das Ganze alles viel besser. So, aber dann, ich habe es ja halt auch schon einige Male gemacht und habe dann auch am Essgefällt, ja, ich habe eine Menge Arbeit, der Abend ist toll, aber es bleibt halt nicht viel, ne?
So, ja, es ist vielleicht ein bisschen wie, warum setzt du dich jede Woche hinter dieses Mikro, ne? Das ist auch Arbeit und Aufwand und unklar, ob du deswegen jetzt Bücher verkaufst.
Naja, also nach den 6,5 Jahren glaube ich schon, das ein oder andere wird dabei rumgekommen sein, oder? Und dass wir jetzt hier mit Marco Jonas sitzen, das ist auch schon ein Erfolg, oder?
Naja, aber ich denke, die Fragestellung ist vergleichbar.
Das stimmt. Ja, im Prinzip ist es bei allem so, ja. Also vielleicht muss ich doch mal wieder was organisieren hier, ne? Mal gucken.
Ja. Also ich, wie gesagt, also wenn in der Stadt nichts, Neuss sagtest du, ne?
Neuss, in Willich, ich wohne in Willich.
Willich, ja.
Nee, da ist
noch nichts, ne? Oder?
Ja.
Ich überlege gerade jetzt in Neuss.
Die Festspiele näher.
Doch, es gab in Neuss mal einen Slam. Doch, stimmt. Ich war in Neuss. Oder war das Karst? Ich weiß es nicht. Bring manchmal die Sachen durcheinander.
Ja, das ist auch alles um die Ecke.
Auf alle Orte um Düsseldorf herum hören sich für mich mal gleich an.
Ist auch nicht so wichtig. Ich bin jetzt dabei, ich schreibe ja jetzt gerade eine neue Krimireihe, die in Krefeld spielt.
Ja.
Und habe auch meine Buchstartparty, die dann am 28. August in Krefeld. Übrigens selbst organisiert, mehr oder weniger. Und dann hoffe ich jetzt, dass ich nach 13 Jahren Schreiben endlich mal Krefeld knacke. Also mal sehen, was da passiert.
Also ich meine, in Krefeld passiert ja schon recht viel. Ne? Also
ja, aber bis jetzt ohne mich, das ist ein Problem.
Ja, aber wir haben uns wegen dieser Veranstaltung getroffen, die in Krefeld war.
Das wer weiß, das ist der Beginn.
Ja, also das ist, glaube ich, auch das, was das Wichtigste, ihr macht das ja auch schon jetzt, habt ihr gerade gesagt, 6 Jahre oder was?
Ja.
Seit Ende 2019.
Man muss in solchen Bereichen, ist halt eben, man braucht halt unfassbar viel, also man braucht einen langen Atem einfach.
Das ist wohl
also
wahr.
Ist halt eben,
das war schon immer mein Problem. Ja. Ja. Ja, lieber Marco, okay, also musst du jetzt doch wieder selbst an meiner Karriere arbeiten. Schade eigentlich. Und so, du sagst aber, du hast ja vorhin vorab gesagt, so ist momentan, konzentriert sich das mehr darauf, dass du vor den Schülern und Schülerinnen einer Grundschule deine Show abziehst. aber vielleicht nächstes Jahr wieder Lesebühne und da sind wir natürlich sehr gespannt drauf. Ne?
Genau, aber vielleicht wäre das, weil ihr das gerade ja auch gefragt habt und ich ja auch danach gesucht habe, dass es halt eine Liste gibt oder irgendwie sowas, halt irgendwie eine Seite gibt, wo sich die aktuellen Lesebühnen mal. Das wäre vielleicht eine gute Sache. Es gab auch schon mal 1-2 Lesebühnen-Festivals. Da sind wir auf einmal mit unserer Lesebühne, ich glaube mit der Düsseldorfer Lesebühne gewesen. Das war auch ganz lustig. Es war super. Aber genau, das ist vielleicht ein guter Hinweis. Das habe ich mir mal aufgeschrieben, dass es eigentlich ganz gut wäre, so zu wissen, wo es gerade noch eine regelmäßig gibt und wer Ansprechpartner sind und so. Weil ich glaube, dass da schon Bedarf auch da ist.
Wir können ja mal einen Aufruf an unsere tausende Hörer und Hörerinnen daraus machen.
Ja.
Wenn ihr bei euch im Dorf, in der Stadt eine Lesebühne kennt, schickt uns doch mal die Infos. Nicht? Wir leiten das weiter und der Marco sammelt alles.
Genau. Und wichtig dabei ist, eine Lesebühne braucht nicht zwangsweise eine Bühne. Also es kann auch ebenerdig stattfinden.
Lesekeller oder Lesewald oder was auch immer sein, ja. Wir sind sehr gespannt, wohin uns das führt. Lieber Marco, du musst aber dich jetzt noch den total kritischen Buchbubble-Fragen von Tamara stellen.
Ja, mach ich.
Jawohl, kommen wir zum Lesen außerhalb der Bühne. Welches Buch hat dich denn als Leser zuletzt im besten Sinne überrascht?
Ich habe, jetzt will ich gerade Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, Trophäe gelesen von einer niederländischen Autorin. Und das war lange her, dass ein Buch mich so, also nach 3 Seiten so, das ist wie so ein Sog gewesen. Das ist eine ganz krasse Story und es war super übersetzt, offenbar auch einfach. Und das kann, also das ist echt super gewesen.
Was war das Thema?
Genau, was war das Thema?
Trophäe ist, es geht um einen weißen Großwildjäger, der viel Geld dafür bezahlt, um in Afrika halt die Big Three schießen zu können. Und jetzt, da kann ich nicht zu viel verraten. Und dann kriegt er aber ein, ja, man könnte sagen, ein moralisch sehr fragwürdiges Angebot für viel Geld. Eben, wo er halt eben nicht nur auf Tiere dann schießen würde. Und es ist eine sehr, ja, also es ist halt granatenmäßig geschrieben. Und auch man kann danach mit jemandem, der es auch gelesen hat, super viel drüber sprechen auch. Weil es halt eben total viele Sachen gibt. Man denkt so, warum an der Stelle so und so? Und wie siehst du das denn? Und findest du das? Also das war ein großartiges
Buch. Das klingt auf jeden Fall spannend, ja.
Ja, und was hast du denn aus deinem größten Fehler gelernt?
Oh ja, ich würde jetzt ganz flapsig sagen, bisher ja nix eigentlich. Nein, aber gelernt, ich glaube, das, was ich gerade auch schon mal sagte, da, man muss halt dranbleiben. Also ich glaube, ich hatte so, also man soll ja nicht so viele Sachen bereuen, aber ich glaube, ich hatte so 1-2 Projekte, von denen ich eigentlich ziemlich überzeugt war, wo ich dann aber dann, wenn es dann hakte, beim zweiten Mal hakt eben, das hab sein lassen. Und ich glaube, dass man halt, wenn man von was überzeugt ist, einfach dranbleiben muss, um jeden Preis, weil man, also auch wenn man scheitert, man, wenn man es nicht macht, nicht dranbleibt, dann wirft man sich das irgendwann auch vor. Und ich glaube, gerade im kreativen Bereich ist das total wichtig.
Ja, ja, absolut.
Auch wenn immer wieder was Neues kommt, es kommt immer was Neues, aber dranbleiben ist trotzdem total wichtig. Und ich glaube halt, dass die Leute, die erfolgreich sind, auch erfolgreich sind, weil sie dran geblieben sind.
Ja. Das ist ja definitiv so.
Und zum Schluss, was sollte deiner Meinung nach über dem Schreibtisch aller Schreibenden stehen?
Fuck AfD, keine Ahnung.
Yes!
Das sollte über jedem Schreibtisch hängen.
Können wir auch machen, ja.
Ich gucke gerade, ob hier irgendwas hängt. Hier steht einmal, Bildung ist die mächtigste Waffe, um die Welt zu verändern. Also Schreiben, das Geschenk Bildung kann man dann auch durch Schreiben ersetzen. Und irgendein Astrid Lindgren-Zitat über, alles Große, was in der Welt passierte, war vorher irgendwie in der Fantasie eines Menschen oder so. Das finde ich ganz gut.
Ja. Sehr schön.
Wobei ich jetzt ja, wir sehen ja nicht die Wand, auf die du guckst, aber da muss ja echt eine Menge hängen jetzt. Ja, lieber Marco, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und heute bei uns warst und ein bisschen Einblicke gegeben hast in eine Welt, die wir ja noch nicht so kennen. Und ja, dann wünschen wir dir sehr viel Spaß und Erfolg in deinem Bemühen mit den Kindern und hoffen natürlich auf die nächsten Lesebühnen und Events. Ja, an euch da draußen, ne, ihr wisst ja, was ihr zu tun habt, wie immer, uns zu folgen, wo immer es geht. Natürlich unser Buch Bubble Bulletin zu abonnieren und ja, dann immer zu kommen, wenn Tamara oder ich mal wieder auf irgendeiner Bühne sind. Und ja, ansonsten bleibt uns einfach gewogen bis nächste Woche.
Genau, und ich sage auch schon mal danke nochmal an dieser Stelle, weil wir sind ja jetzt schon connected, das ist ja schon ein Anfang wieder, ne?
Jawohl.
Genau. Da beginnt was Großes. Dankeschön. Ja. Ciao.
Danke dir.